Ich möchte gerne am Anfang einen Bibeltext lesen aus Jesaja 35. Und da heißt es folgendermaßen: Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost. Fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und die Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen, sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ich möchte gern beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier versammelt sind miteinander und wir danken dir, dass wir dein Wort hören dürfen, dass du so gute Worte hast für uns. So gute Worte, die wir gerade gehört haben. Danke dafür. Segne jetzt auch, wenn du redest, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, wir sitzen heute sehr schön verstreut, aber alle suchen den Schatten, das ist ja auch richtig so. Manche sitzen in der Sonne, aber es hat ja auch was für sich. Man wird braun, gebrannt und alle fragen, warst du im Urlaub oder so? Nein, wir waren im Gottesdienst, kannst du dann antworten. Da werden die ganz neidisch und dann kommen die vielleicht auch hierher. Vielleicht erstmal äußerlich, um braun zu werden, aber die Sonne soll uns ja innerlich erreichen und deswegen feiern wir ja Gottesdienst. Habt ihr schon mal Smoothies getrunken? Wer hat das schon mal getrunken von euch? Ein Smoothie? Okay, manche melden sich. Ich nehme an, die meisten, vielleicht sind jetzt auch manche schüchtern, melden sich nicht. Die werden das schon getrunken haben. Dennoch für alle, die nicht wissen, was so ein Getränk ist. Ein Smoothie ist zumeist ein Obst- oder auch Gemüsegetränk. Die Besonderheit dabei, mehrere Obstsorten oder auch unterschiedliche Gemüsesorten werden zum Beispiel mit Hilfe einer Küchenmaschine so stark zerkleinert, dass am Ende ein etwas zähfließender, trinkbarer, aber leckerer Obst- oder Gemüsemus herauskommt. Und so ist ein Smoothie eine wahre Vitaminspritze, sollte man immer mal trinken. Und dabei kann man außerdem noch ein schönes Familienspiel machen, nämlich man kann erraten, was sind denn für Früchte eigentlich drinne. So ähnlich vielfältig wie so ein Smoothie wird in der Bibel nämlich im Brief an die Galater die Frucht beschrieben, die der Heilige Geist in unseren Herzen wachsen lassen möchte. Und die Bibel nennt diese Frucht die Frucht des Geistes. Warum die Frucht des Geistes? Ganz einfach, weil maßgeblich der Heilige Geist sein Werk in denen tun will, die seine Kinder sind, die Kinder Gottes sind. Damit eben diese Frucht in unseren Herzen wachsen kann. Da steht nämlich in Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht des Geistes sind also lauter gute und wohlschmeckende Gemütszustände oder auch Charaktereigenschaften, die ihren unterschiedlichen, wohlschmeckenden Geschmack haben. Die Frucht des Geistes ist eine Frucht, mit der wir anderen Menschen gut tun und dienen können. Wir erinnern uns an den Apfelbaum zum Beispiel. Der Apfelbaum hat ja die Früchte nicht für sich selber, sondern er gibt sie ab. Und wir alle genießen dann die wunderbaren Früchte, die ein Apfelbaum trägt. Man kann sie jetzt schon wieder entdecken. Geblüht haben sie ja gerade. Und jetzt sind schon die Äpfel ganz klein dran. Und die sind einfach, damit wir sie genießen können. Mit der Frucht des Geistes ist es genauso. Und in dieser Predigtreihe möchte ich mit euch zusammen gern einmal die unterschiedlichen Gemütszustände und Charaktereigenschaften der Frucht des Geistes einzeln herausschmecken, sozusagen. Und heute geht es um die Freude. Freude ist nun wirklich eine ganz besondere, ein köstlicher Bestandteil der Frucht des Geistes. Wer von uns will sich nicht freuen? Wir alle wollen uns freuen. Wir gucken auf die Kinder und freuen uns, wenn so ein Kind tollpatschig rumläuft. Und da ziehen wir Freude draus. Also jeder von uns will sich freuen. Einfach fröhlich sein. Freude und Fröhlichkeit äußern sich in einem Lächeln. Und manchmal auch in einem herzhaften Lachen. Freudige Menschen können andere Menschen mit ihrer Freude anstecken. Und mit fröhlichen Menschen ist man gerne zusammen, oder? Allerdings braucht die Freude ja auch immer einen Gegenstand. Ich brauche etwas, eine Person oder ein Ereignis oder eben einen Gegenstand, woran sich die Freude entzünden kann. Ja, zum Beispiel Großeltern freuen sich eben an ihren Enkeln und freuen sich, wenn die Enkel groß werden. Jungverliebte freuen sich aneinander. Männer freuen sich auf das Feierabendbier. Und viele von uns freuen sich jetzt auch auf den bevorstehenden Urlaub. Damit sich in uns Freude regen kann, brauchen wir etwas, worauf wir uns freuen können. Etwas, an dem wir uns freuen können. Wem die Freude abhanden kommt oder abhanden gekommen ist, beklagt dann, dass er nichts mehr hat, an dem er sich freuen kann. Das gibt es leider auch. Schlimme Umstände zum Beispiel. Oder zu viele Sorgen ersticken unsere Freude. Und wir haben manchmal Phasen, wo wir das erleben, dass wir keine Freude haben oder das empfinden, dass viele Menschen leiden unter dem Mangel an Freude. Und dann merken wir, sich selber in einen freudigen Gemütszustand zu versetzen, ist manchmal gar nicht möglich. Ja, es gibt sogar Zeiten, in denen es uns schwer wird, wenn andere um uns herum fröhlich sind und ihre Freude ausgelassen zum Ausdruck bringen, einem persönlich aber gar nicht zur Freude zumute ist. Ob wir uns freuen oder nicht, hängt oft von den äußeren Umständen ab, denen wir ausgesetzt sind und dazu noch von unserer inneren Verfasstheit. Was aber hat es nun mit der Freude auf sich, die durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns leben will? Der Apostel Paulus fordert in einem seiner Briefe im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 zur Freude auf. Er schreibt dort: Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt, und noch einmal sage ich, freut euch. Wir müssen fragen, wie kann der Apostel Paulus die Christen auffordern, sich zu freuen, wo wir doch festgestellt haben, dass unsere Freude so stark von unseren Empfindungen und Lebensumständen abhängig ist. Es kann nur so sein, dass die Freude, die aus der Frucht des Geistes erwächst, eine andere Quelle haben muss, als die Freude, die wir gemeinhin so kennen. Und tatsächlich, wenn wir in der Bibel nach dieser anderen Quelle der Freude suchen, finden wir zum Beispiel folgende Aussagen im Römerbrief, Kapitel 14. Da heißt es: Wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht vielmehr darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Aha, es gibt also eine Freude, die wirklich unabhängig von Essen und Trinken, also unabhängig von unseren Lebensumständen, unser Herz ausfüllen und erfüllen will. Wann wird der Heilige Geist uns diese andere Freude schenken oder in uns diese andere Freude wachsen lassen? Darauf gibt auch dieser Vers eine Antwort. Dann, wenn wir ein Leben nach dem Willen Gottes führen. So heißt es hier in diesem Bibelvers. Und nun kann man mit Fug und Recht die Frage stellen, Wie kann ich denn ein Leben nach dem Willen Gottes führen? Wie weiß ich denn, was Gottes Wille ist? Ich möchte an einem ganz einfachen Beispiel versuchen, nur einen Aspekt zu nennen. Also das ist ja wirklich ein großes Thema, da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Aber einen Aspekt möchte ich nennen. Stellen wir uns ein kleines Kind vor. Vielleicht ein Kind von 3 Jahren. Ein 3-jähriges Kind will ja nicht immer machen, was Mama will, oder? Da gibt es zum Beispiel die Trotzphase. Bei manchen beginnt das mit 2 Jahren und bei manchen mit 3 Jahren. Aber ich glaube, jedes Kind kommt in diese Trotzphase hinein und dann sagen die Eltern, oh, es ist jetzt in der Trotzphase. Also, was passiert da? Da können zum Beispiel Bauklötzer durch die Gegend fliegen oder die Kinder, die lassen sich auf einmal im Geschäft auf den Boden fallen und sagen, mach gar nichts mehr. Peinlich für die, die da zugucken, aber das passiert eben. Aber jedes Kind hat auch mal eine Phase, wo es gehorsam sein will. Dann interessiert es sich für den Willen der Mama. Aber wie erfährt denn das Kind, was die Mama will? Ganz einfach, indem es die Mama anschaut. Es versucht, den Blick, den Gesichtsausdruck, die Körperhaltung der Mama zu lesen. Das sind dann schöne harmonische Momente, die jeder Mutter auch gefallen und die sie auch genießen kann. Es schaut die Mama an. Und so ist das ja grundsätzlich. Nicht immer sagen wir, was wir wollen, sondern oftmals versuchen wir, im anderen zu lesen, was er will. Und so kann es möglich sein, dass wir in einer Sache bereits vorher schon den Willen eines anderen erahnen können, ohne dass wir darüber miteinander gesprochen haben. Das Anschauen des anderen spielt eine wichtige Rolle in einer gegenseitig gelingenden Kommunikation. Das ist sogenannte nonverbale Kommunikation, die spielt sich ganz viel zwischen uns ab. Und eben auch, wir lesen ja vieles, auch was die Kinder wollen oder was der Ehepartner will. Und wenn man ihn anschaut, weiß man schon, ja. Und vor allem, wenn man länger verheiratet ist, weiß man schon, was der andere möchte. Wir haben es jetzt erlebt bei dem Tragen der Maske. Ja, da haben wir gemerkt, wie schwierig die nonverbale Kommunikation vor allem auch mit fremden Menschen ist, die wir nicht so kennen. Kann man schlecht abschätzen, was denkt er jetzt? Wenn wir sozusagen nicht die ganze Gesichtspartie sehen, fällt uns das sehr schwer. Und nun gibt es eben in diesem Zusammenhang einen ganz spannenden Bibelvers, den wir im Psalm 16, Vers 11 finden. Dort sagt der König David nämlich Folgendes. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Ich lese den Text nochmal. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Ich habe diesen Vers nach der Elberfelder mal gelesen. Die ist ja relativ genau in der Übersetzung. Und dort steht das so drinne. Den Weg des Lebens, den Willen Gottes, lesen wir von seinem Angesicht ab. Wenn wir in Gottes Angesicht schauen, begegnen wir der Fülle von Freude. Das ist ein großes Geheimnis. Wenn wir Gott anschauen, begegnen wir der Fülle von Freude. Und viele Christen erleben das. Gerade frisch zum Glauben kommende Menschen berichten, wie auf einmal eine so starke Freude in ihr Herz hineinströmt. Eine Freude, die sich nicht natürlich erklären lässt. Und diese Freude macht unabhängig von Essen und Trinken, unabhängig von all den Quellen der Freude, die wir so aus dem alltäglichen Leben kennen. Diese Freude speist sich aus der Beziehung zu Gott. Sie erfüllt uns in dem Maße, wie uns die Beziehung zu Gott erfüllt. Und sie verlässt uns auch in diesem Maße, in dem Maße, wie wir die Beziehungspflege zu Gott vernachlässigen. In der letzten Woche hört ihr ja eine Predigt, wir waren nicht da, aber ich habe sie nachgehört. Unter anderem auch über die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er verließ ja seinen Vater, weil er fern vom Vater sein Glück und seine Freude finden wollte. Und als er fern vom Vater war, kaufte er sich so viel Freude, bis er pleite war. In dem Maße, wie sich der jüngere Sohn vom Vater entfernte, in dem Maße verlor er immer mehr die Quelle der Freude, die vom Vater kam. Als das Erbe, das er sich auszahlen ließ, alle war, war es auch mit der Freude zu Ende. Aber als er sich entschloss, zurückzukehren, durfte er wieder der ganzen Freude des Vaters begegnen. Und diese Freude steigerte sich immer mehr bis zu einem Fest der Freude. Die Freude gipfelte in einem Fest. Wir wissen, der Vater ist ein Bild für Gott, ein Bild für den himmlischen Vater. Und der Herr Jesus wollte mit dieser Geschichte seine Hörer, also auch uns, zurücklocken in die enge Gemeinschaft mit Gott, seinem und unserem himmlischen Vater. Es ist wirklich schön, wenn wir es geschenkt bekommen, uns an vielen Dingen zu freuen. Das muss auch sein, an Musik, an dem schönen Wetter, an einem schönen Kaffee, an einem schönen Bier, an einem, ach, was soll ich alles aufzählen, an einem schönen Gespräch. Ja, da gibt es so viele Dinge und das ist gut, dass wir die geschenkt bekommen. Und wir sollten nicht puritanisch leben. Das ist uns nicht gegeben. Wir sollten das wirklich auch auskosten. Diese Freuden, die wir so im alltäglichen Leben erleben. Und es wäre schlimm, und es gab es ja mal eine Zeit, ja, wo Christen gemeint haben, wir müssen puritanisch leben. Und wo auch Kindern was vorenthalten wurde an diesen Freuden, das ist nicht in Ordnung. Aber gefährlich ist es, wenn wir darüber den Gehorsam gegenüber Gott vergessen. Wenn wir sozusagen uns verlieren in diesen Dingen und Gott vergessen, das ist gefährlich. Denn die wahre Freude, die bleibt, die ist wirklich die Freude, die aus dem Herrn kommt, die im Herrn ist. Es ist die Freude, die auch mitten im Leiden hält. Also auch eine Freude, die nicht verschwindet, wenn Schwierigkeiten kommen. Es ist eine tiefe Freude. Vielleicht nicht so eine Freude, die man so nach oben trägt, aber eine tiefe Freude, die in uns sein kann, die auch mitten im Leiden hält. Es ist die Freude, die vermag, auch andere Menschen zu trösten, wenn sie Trost nötig haben. Denn dann kann man mit diesen oberflächlichen Freuden manche Menschen gar nicht trösten. Ja, das ist manchmal auch so, dass wir dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich trösten kann. Nein, mit diesen Dingen können wir dann nicht mehr trösten. Sondern brauchen wir eine tiefere Freude, mit der wir Menschen trösten können. Es ist die Freude, die selbst im Leid Bestand hat und durch das Leid hindurchtragen kann. Viele von uns kennen ja den alten Choral, der diese Wahrheit in seinem Text thematisiert. Da heißt es, in dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertrauet, hat wohlgebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. Wir kommen ja gerade aus einer schwierigen Zeit und freuen uns ein wenig aufatmen zu können. Wir freuen uns wieder vermehrt Freude finden zu können in den Dingen, die die Welt bietet. Die Gaststätten haben wieder geöffnet. Zum Glück, man kann wieder in die Gaststätte reingehen. Wie toll ist das? Ich habe es gehört von jemandem, der hat gesagt, so toll, wieder mal in der Gaststätte gewesen zu sein und sich einfach bedienen zu lassen und ja, man hat es, glaube ich, nochmal ganz anders wieder wertgeschätzt nach dieser Zeit. Kinos öffnen wieder, Schwimmbäder, man kann wieder schwimmen gehen und ja, ist ja wunderbar. Urlaubsorte öffnen wieder. Aber wer weiß, wie alles weitergehen wird. Es kann so oder so passieren. Ich bin mir recht sicher, mit dem, was wir erlebten und worin wir ja noch sind, hat auch etwas zu tun mit dem, was die Bibel sagt. Ich sage es ganz vorsichtig. Aber was die Bibel sagt mit Endzeit. Noch nie in der Geschichte gab es eine Situation, die den gesamten Globus betroffen hat. Die Bibel weist an mehreren Stellen für diese letzte Zeit auf Schwierigkeiten hin, die kommen und gehen werden wie die Wehen bei einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Wehen sind schmerzhaft, kündigen aber das freudige Ereignis der Geburt des Kindes an. Die Frau, die in den Wehen liegt, weiß, am Ende gibt es ein Happy End. Auch wir dürfen wissen, die Schwierigkeiten, die wir erleben und noch erleben werden, sind die Wehen einer Frau. Aber auch uns ist ein Happy End verheißen. Oder sind wie die Wehen einer Frau, ist ein Gleichnis. Am Ende wird unser Herr Jesus Christus wiederkommen. Darauf leben wir zu und das ist wirklich eine Wahrheit. Und ich glaube, das ist auch die tiefste Freude, die Bibel uns nennt. Deswegen habe ich diesen Text auch am Anfang gelesen. Diese Freude steht wirklich am Ende. Und ich glaube, dass Gott wirklich will, dass wir uns an diesen Dingen unsere Freude entzünden. Ich glaube, dass das wirklich notwendig ist, auch für uns Christen, dass wir nochmal einen anderen Grund haben, worin unsere Freude sich gründen kann, damit wir auch anderen Menschen Trost sein können. Ich glaube, dass das die Quelle ist, bin ich mir ganz sicher. Und dass wir das lernen. Dass wir das nicht wegschieben einfach und sagen, das ist Spinnerei, was da die Bibel sagt. Nein, es ist keine Spinnerei. Und auch was wir jetzt erleben, ist keine Spinnerei, sondern das ist Realität. Und wir Christen sollten sie auch geistlich deuten. Ich denke, da sind wir manchmal sehr schwach, weil wir uns schämen, sie geistlich zu deuten. Aber es ist unsere Aufgabe, diese Dinge geistlich zu deuten. Was sollen wir sonst machen als Christen? Nicht jetzt nicht mit Angst schürt oder so. Es wird genug Angst geschürt, ja? Im Moment machen das nicht die Christen so sehr, sondern es gibt auch andere, die da Angst machen. Nein, aber mit Realität. Wir sollen reelle Menschen sein. Wir sollen die Realität im Auge behalten. Und es gibt eine Realität, die eben in der Bibel als Realität uns auch entgegenkommt. Und da dürfen wir ganz nüchtern, ganz ruhig sein, weil wir wissen dürfen, wir werden hindurchgetragen. Aber wir sollten auch wissen, dass Jesus wiederkommt und uns darauf fokussieren auch. Und mit diesem Fokus mitten in dieser Welt leben. Und mitten in dieser Welt die Dinge anpacken. Aber mit diesem Fokus. Das macht uns aus als Christen. Das ist das Besondere von uns Christen. Und in dieser Haltung, in dieser Gesinnung können wir wirklich auch anderen zum Segen werden. Wir müssen nicht hoffnungslos in diese Welt hineingehen, sondern wir dürfen Hoffnung haben. Und diese Hoffnung speist sich aus diesen Dingen, aus nichts anderem. Ja, deswegen dürfen wir froh sein und uns freuen. Nehemia hat ja diesen bekannten Vers seinem Volk zugesagt, als es mal traurig war. Dann sagte er, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.